Ja, lasst uns aus Gottes heiligem Wort lesen. Wir sind mitten in der Bergpredigt. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern auf diesem Berg am See Genezareth und er sagt: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht dem Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Amen. Wie kann ich wissen, ob ich etwas für Gott mache? Ich weiß nicht, ob du dir einmal diese Frage gestellt hast. Es gibt viele, die davon reden, dass sie dies oder jenes jetzt für Gott machen wollen. Aber woher wissen die eigentlich, dass es wirklich für Gott sein wird? Worin liegt der Unterschied zu Dingen, die sie vielleicht für sich machen oder eben für andere? Und ich glaube, dass zuallererst, um diese Frage zu verstehen und zu beantworten, wir zwei Dinge begreifen müssen. Und das Erste ist, wenn wir je etwas für Gott machen wollen, muss Gott zuerst für uns sein. Im Johannes 6, ab Vers 28, da fragten die Juden Jesus einmal: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also in anderen Worten, wie können wir etwas für Gott tun? Wie können wir gute Dinge tun für Gott? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also Jesus sagt, wenn du jemals etwas für Gott tun willst, muss Gott zuerst etwas für dich tun. Er muss dich retten und dir lebendigen Glauben an ihn schenken. Und wir haben deswegen letztes Mal den ersten Punkt, der Punkt die Gnade Gottes in der Aufforderung Jesus, in diesem Text schon angeschaut. Der erste Punkt, die Gnade Gottes. Wir können Gott nur dienen, wir können nur dann Gerechtigkeit vor ihm haben, wie es im Vers 1 steht, wenn er uns durch seinen Sohn versöhnt und adoptiert und eben unser Vater wird, wie wir auch in Vers 1 sehen. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, wenn wir je etwas für Gott machen werden, wir zuerst erkennen müssen, wie viel Gewinn uns in Christus geschenkt wird, wenn wir für ihn leben. Nur wer sieht, wie Gott belohnt, wird auch für Gott arbeiten. Nur wer die Rendite sieht, wird in das Reich Gottes investieren. Und deswegen haben wir letztes Mal als zweiter Punkt angeschaut, Punkt 2, der Gewinn, den Jesus uns vorhält. Jesus, der in diesem Text immer wieder von dem Lohn redet, den wir bei unserem Vater im Himmel haben werden. Und Jesus, der uns warnt, diesen Lohn eben nicht zu verlieren. Und dieser Lohn, der dann im Vater unser dann ausformuliert wird, konkretisiert wird von Jesus. Und wir haben gesehen, dass der Lohn eigentlich aus zwei Ebenen besteht. Nämlich die erste Ebene ist, wir wollen an diesem Ziel ankommen, nämlich die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Das ist der zentrale Lohn des Christen. Ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Das ist vielleicht ein ähnliches Gefühl, wie Kinder haben, wenn sie vor einem riesengroßen, unsere Kinder sind Traktorfans, und wenn sie vor einem riesengroßen Traktor stehen und sie wollen die Größe und die Majestät dieses Traktors erleben und sie wollen näher gehen und draufsitzen und so weiter und es kennenlernen. Und das ist ein ähnliches Ziel für den Christen. Wir wollen die Herrlichkeit des Schöpfers, des dreieinen Gottes erleben und sehen in unserem Leben und dann auch, wenn Jesus wiederkommt und regieren wird und sein Reich bringen wird. Und das Zweite ist, die zweite Ebene dieses Lohns ist, dass wir erleben, dass Gott uns alles gibt, was wir auf diesem Weg dahin benötigen. Und es geht über das Materielle. Jesus lehrt uns beten, gib uns heute unser tägliches Brot, aber auch die Erlösung und die Vergebung von unseren Sünden. Wir haben gesagt, dass wir nicht ausgestattet sind, um die Herrlichkeit Gottes überleben zu können. Jeder Mensch, der ohne Vergebung vor diesen Gott kommt, wird diese Herrlichkeit nicht genießen können, wird sie nicht überleben. Und deswegen brauchen wir auf dem Weg dahin die Vergebung unserer Sünden. Und nur wenn wir Punkt 1 die Gnade und Punkt 2, den Gewinn verstehen, werden wir weiter den Punkt 3, den wir heute anschauen, und Punkt 4, die Gefahr, die Jesus anspricht und die Anweisung Jesu, nämlich den Glauben in den stillen Pflichten. Das ist Punkt Nummer 4. Also Punkt Nummer 3, die Gefahr. Jesus sagt hier, habt Acht in Vers 1. Welche Gefahr meint er hier? Und dann Punkt 4, diese Anweisung auf die Gefahr hin, Glaube in den stillen Pflichten. Und das sind die zwei Punkte, die wir heute, so Gott will, durchnehmen. Wir werden vielleicht den Punkt 4 nicht ganz schaffen und wir machen das von der Zeit und von der Stimme abhängig. Aber wir wenden uns jetzt dem Punkt 3 zu, die Gefahr, vor der Jesus warnt. Die große Gefahr, die Jesus in all unseren religiösen Pflichten sieht, ist, also mit religiösen Pflichten meine ich in unserer Frömmigkeit, in unserem gesamten Alltag und unserem Leben als Gläubige. Und die Gefahr, die Jesus in all diesem sieht, ist, dass wir unsere guten Taten für die Anerkennung von Menschen tun und nicht mit dem Ziel von Gott belohnt zu werden. Matthäus 6, Vers 1 sagt er, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Und man könnte hier vordergründig meinen, Jesus verurteilt einfach öffentliche Gerechtigkeit. Also Jesus sagt ja später dann immer wieder, dass wir die Öffentlichkeit meiden sollen in diesen Pflichten. Und man könnte meinen, Jesus sagt hier, wir dürfen grundsätzlich nicht öffentlich beten zum Beispiel. Oder dass wir ja darauf achten sollen, dass alles, was wir für ihn tun, irgendwie geheim bleibt, dass es niemand mitbekommen wird. Aber das kann Jesus hier nicht meinen, weil er hat ja gerade gesagt, und das hatten wir die letzten Mal gesagt, in Matthäus 5, Verse 14 bis 16 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also es gibt offensichtlich Bereiche in unserem Glaubensleben, die an die Öffentlichkeit gehören. Nicht wahr? Das sagt Jesus hier. Und wir sehen darin auch, dass wir das nicht einfach so als Rezept nehmen können, Hauptsache geheim, dass manchmal es Situationen gibt, wo zum Beispiel das Gebet an die Öffentlichkeit gehört und es sogar Sünde wäre, das zu verheimlichen. Zum Beispiel aus Menschenfurcht. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin, wie ihr wisst, in einer christlichen Familie aufgewachsen und meine Eltern gingen manchmal nach dem Gottesdienst mit uns zusammen zu McDonald's und das war für mich immer eine peinliche Sache. Also wir waren dann immer schön gekleidet mit unseren Hemden und dann die anderen alle normal und wir saßen da irgendwie völlig unpassend und dann setzte mein Vater immer zum Tischgebet an und das war dann immer so laut, dass die Leute das auch gut hören konnten um uns herum. Und wenn ich mal Tischgebet sprechen musste im Restaurant, dann habe ich immer leise gebetet, weil ich Angst hatte, weil Menschen für mich groß waren und Gott klein, weit weg und unbedeutend. Und das war Sünde in meinem Leben. Das war nicht ein richtiger Umgang mit Gebet. Also wir sehen, es gibt Bereiche, die an die Öffentlichkeit gehören. Und die Anweisungen in diesem Abschnitt, zum Beispiel eben nicht öffentlich zu beten, dürfen wir also nicht als allgemeingültige Regel von Jesus verstehen. Und wir haben das schon in Kapitel 5 gesehen, nicht wahr? Wir haben gesehen, dass immer wieder das, was Jesus sagt, wir nicht als allgemeingültige Regel aufrichten dürfen. Wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte, dass immer wieder öffentlich und gemeinsam gebetet wurde. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde gemeinsam gefastet hat. Und unser Fasten und Gebet und unsere Gaben werden in gewissen Situationen von anderen gesehen werden. Das ist einfach die Realität. Daniel hat dreimal am Tag gebetet und er wurde bemerkt dabei. Und wenn du zum Beispiel fastest, wird es im Normalfall in deiner Familie bemerkt werden. Zum Beispiel, wenn du nicht am Esstisch erscheinst. Oder wenn du Geld an die Gemeinde spendest, dann wird Leo dir zum Beispiel eine Spendenbescheinigung geben für die Steuererklärung, damit du für die Spende keine weiteren Ausgaben an den Staat bezahlen musst. Also es wird Situationen immer wieder geben, wo unsere Frömmigkeit oder unsere Werke gesehen werden. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir sehen, dass es nicht per se ist, dass Jesus vor öffentlichem Beten und Almosen geben warnt, sondern die eigentliche Gefahr, die dahinter steht, ist, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Das heißt, die Gefahr ist, dass wir gute Dinge tun mit dem Ziel, bei Menschen gesehen zu werden, von Menschen Anerkennung, Lob und Dank zu erhalten. Und Jesus macht dann diese Gefahr an einigen Beispielen deutlich. Wir lesen dann im Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Nun, die Trompete oder die Posaune, die hier genannt wird von Jesus, man hat damals nicht wortwörtlich vor sich her posaunen lassen. Zumindest ist keine solche Praxis unter den damaligen Juden heute noch bekannt. Aber das Bild, was Jesus hier benutzt, ist das eines Königs, dessen Ankunft angekündigt wird, damit es ja alle sehen und ja alle ihn huldigen. Und Jesus sagt, dass er gibt den Zuhörern hier rege Bilder von Menschen, also die sind ihnen wahrscheinlich in den Sinn gekommen, die sozusagen sich wie Könige aufführen, währenddem sie Almosen gegeben haben. Also sie haben vielleicht ihre Geldbeutel offensichtlich genommen, sie andächtig und mit einem frommen Gesicht ihre Gaben dargebracht und vielleicht so wie in Lukas 21,1, wo Jesus aufblickt und sieht, wie die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Und dann im Kontrast zu der armen Witwe, die eben sehr wenig gibt, in den Versen danach. Das heißt, Jesus sah offensichtlich, wie viel sie gegeben haben. Sie haben damit angegeben. Sie haben es offensichtlich gemacht. Um eben, und das sagt Jesus, damit sie von den Menschen geehrt werden. Also sie wollten den Lohn der Ehre bei den Mitmenschen. Oder zum Gebet, sagt Jesus im Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Die Situation war damals in den Synagogen wahrscheinlich so, das ist bekannt, eine historische Tatsache, dass es diesen Vorbeter gab. Also es gab einen Juden, den vielleicht der Synagogenvorsteher bat, dass er doch vorbeten würde, den anderen Juden. Und das war eine besondere Ehre, dieses Gebet sprechen zu dürfen vor den anderen. Und diese Menschen, die liebten es, diese Ehre zu haben, dieses Vorbeten machen zu dürfen, damit sie gesehen werden, damit man staunen würde über ihre Wörter und ihre Rede. Und er sagt dann, sie lieben es in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten. Und es gibt hier einige Ausleger, die sagen, dass es sehr wahrscheinlich mit der Nachmittagsgebetsstunde oder Gebetszeit zu tun hatte. Also die Juden hatten am Tag verschiedene Gebetszeiten und die wurden angekündigt, zum Beispiel mit einer Posaune und mit einer Trompete, damit alle Leute sich erinnern würden, jetzt ist diese Gebetszeit und dann vor Gott beten. Und es gab dann die Spezialisten, die waren besonders gut darin, ihren Gang zum Laden zum Beispiel genauso zu timen, dass sie dann zu dieser Zeit gerade zufällig an der Straßenecke waren und dann eben an der Straßenecke ihre Gebetszeit verrichtet haben. Also sehr wahrscheinlich ist sowas hier gemeint. Das heißt, sie planen, sie denken nach, wie kann ich dann mich so exponieren, wenn diese Gebetszeit da ist, damit mich die Leute sehen. Und unbewusst vielleicht haben sie geplant und überlegt und sie haben die Ehre der Menschen gesucht. Und im Vers 16 sagt Jesus, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Und Fasten ist im Alten Testament und auch damals im Judentum ein Ausdruck von Trauer, aber auch Sehnsucht nach Gottes Eingreifen. Und Jesus selbst hat diese rechte Sehnsucht und Trauer gelehrt. Wenn wir ein Kapitel vorher schauen, im Vers 4, Kapitel 5, Vers 4, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Da ist diese Art von Trauer gemeint. Aber diese Menschen, diese Heuchler hier, die haben vor Menschen getrauert. Und sie haben das so offensichtlich gemacht, sie haben versucht, möglichst düster reinzuschauen. Und vielleicht kennt ihr das aus manchen religiösen Zusammenkünften oder vielleicht auch Gemeinden, wenn das Evangelium und die Freude des Evangeliums nicht im Mittelpunkt steht und die Äußerlichkeit übernimmt, dann wird es eine düstere Szene, nicht wahr? Also dann ist es nicht mehr der Ernst, der da sein soll, wenn wir vor Gott kommen. Dann ist es nicht mehr das Staunen über Gottes Wirken und das nicht mehr Trivialität oder dass wir eine Zeit haben, wo wir keine Späße machen, sondern dann wird es zu einer düsteren Angelegenheit. Und diese Menschen, die verstellen ihre Gesichter. Und hier sind wir, denke ich, auch beim Kern dessen, was diese Menschen eigentlich waren, über die Jesus hier spricht. Dieses Wort Heuchler, das leitet sich von einem griechischen Wort für Schauspieler ab. Also Jesus nennt sie Schauspieler oder Theaterspieler. Und ich denke, das zeigt auch, wie diese Menschen denken oder worin diese Gefahr liegt. Nämlich ein Schauspieler, der spielt nur mit einem Publikum, nicht wahr? Also ein Schauspieler, auch wenn er gerade probt, er probt für die Aufführung, für andere Menschen. Und diese Menschen sind Menschen, die ihre guten Taten nur dann tun, wenn die Zuschauerloge voll ist, wenn die Menschen zuschauen. Und man kann auch ein religiöser Schauspieler sein, wenn niemand außer man selbst gerade zuschaut, nicht wahr? Also man spielt dann etwas, um sich selbst sogar zu beeindrucken. Und davor warnt Jesus auch im Vers 3 zum Beispiel: Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Ein amerikanischer Pastor drückte es einmal so aus: Die meisten Menschen geben beidhändig. Mit der einen Hand unterschreiben sie den Scheck und mit der anderen klopfen sie sich selbst auf den Rücken. Und ich fand das so treffend, es drückt es aus, wie viele Leute geben beidhändig. Sie geben beidhändig. Sie geben, um eigentlich ein Spiel, ein Theaterspiel vor sich selbst zu spielen, von dem sie dann sogar ziemlich beeindruckt sind. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle diese Tendenz, dass wir Dinge tun, gute Dinge tun, um dann beeindruckt zu sein von uns selbst. Vielleicht kennst du das, dass du dir eine Gebetszeit vorgenommen hast morgens und du hast sie erfolgreich gemacht. Also du hast gebetet und die Zeit auch, die du wolltest und für die Dinge, die du wolltest. Und du hast vielleicht deine Kapitel am Morgen, dein Ziel erfüllt, du hast dann die Bibel gelesen. Du hast dann auch vielleicht Dinge erkannt, Zusammenhänge zum Beispiel in der Schrift. Du hast Dinge verstanden, die du vorher nicht verstanden hast. Und was du machst, ist, dass du dann beidhändig das tust. Du klopfst dir dabei auf den Rücken und gibst dir selbst eigentlich Beifall. Und die Frage ist, dürfen wir uns freuen, wenn wir Bibel lesen? Ja, Gott will, dass wir gerade durch unser Geben, durch unser Gebet, durch unser Fasten Freude finden. Aber es ist Freude für Jesus, Freude an dem Lohn Gottes. Und freust du dich nach dem Bibellesen, weil du Gott nun besser kennengelernt hast und ihn jetzt mehr liebst wie vorher? Und weil du jetzt mehr ruhen kannst in ihm, in der Gewissheit seiner Liebe und im Vertrauen an seine Stärke? Ist die Freude nach deinen religiösen Taten, auch dein Bibellesen, dein Gebet, eine Freude der Dankbarkeit an Gott. Eine Freude darüber, dass Gott lächelt, dich und deine Gebetszeit angenommen hat durch Christus. Also es ist eine Gefahr, vor der Jesus warnt, ein Schauspieler zu sein, ein Heuchler. Und wir wollen zusammen anschauen, wie nahe diese Gefahr doch bei jedem Einzelnen von uns ist. Und ich hoffe, ihr seht das, wenn ihr diesen Text lest. Wisst ihr, wir haben eine Tendenz, dass wir die Pharisäer, diese Gruppe, irgendwie weit weg von uns schieben und sagen, das waren Heuchler, weil die so ein totales Doppelleben führten. Das waren Menschen, die eine Sache gepredigt haben, aber sich selbst gar nicht dran gehalten haben. Und das stimmt zu einem gewissen Grad. Aber in diesem Abschnitt, wer waren die Heuchler in diesem Abschnitt? Es waren nicht Menschen, die das eine gepredigt haben und das andere gemacht haben, sondern es waren Menschen, die ihre Pflicht äußerlich sehr treu nachkamen, nicht wahr? Es waren Menschen, die die Gebetszeit am Nachmittag eingehalten haben, die, wie das Sitte war unter den Pharisäern, zweimal die Woche gefastet haben, zweimal die Woche gefastet. Und sie haben gebetet, sie haben diese Dinge getan, aber das subtile Motiv, von Menschen gesehen zu werden, kroch in alle ihre Pflichten rein und stahl ihnen den wahren Lohn weg. Also wer steht in der Gefahr? Diejenigen, die treu sind, die ihre Pflicht tun. Die guten Christen. Und vielleicht sagst du oder merkst du, du bist vielleicht ein Mensch, der viel mit Gott erlebt hat. Und du hattest Zeiten, wo du sehr intensiv für Gott gelebt hast und ihn so übersprudelnd geliebt hast und von ihm erzählt hast. Und du merkst vielleicht, es hat abgenommen in der letzten Zeit. In den letzten Jahren langsam abgenommen. Und dann stehst du ganz besonders in der Gefahr, diese Leere, die du vielleicht empfindest, zu überdecken vor anderen. Ein Theater zu spielen, deinen Pflichten nur noch nachzukommen, weil die Leute von dir enttäuscht werden, wenn du es nicht tust. Also ich hoffe, ihr seht, wie nah diese Gefahr für uns alle ist und wie akut die Gefahr ist. Und wir wollen auch zusammen anschauen, wie böse diese Gefahr ist, wie verdreht sie eigentlich ist, die Bosheit der Gefahr. Matthäus 6, Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Was machen diese Menschen eigentlich damit? Sie behandeln Gott als zweitklassig, indem sie die Anerkennung von Menschen bevorzugen. Also Gott gibt ihnen das Privileg des Gebets. Und sie nutzen sein Geschenk, um vor seinen Augen, also in der Synagoge, in der Versammlung, vor seinen Augen die Ehe mit ihrem Gott zu brechen und mit den Götzen des Lobes und der Eitelkeit fremdzugehen. Und wie böse ist es doch, wenn wir in der Gebetsstunde beten, damit wir unsere eigene Stimme und unsere frommen Formulierungen genießen können und es mögen, wenn andere uns zuhören und wenn wir die Aufmerksamkeit haben. Also wie wenn ich sage, ich habe eine Audienz beim König und ich flirte während der Audienz mit einem seiner Bediensteten. Das ist so unverschämt, so böse und so blind auch. Also es ist eine Gefahr für uns alle, eine Gefahr, die nahe ist. Eine echte Gefahr und sie ist so abgrundtief böse auch. Und sie wird, wenn wir nicht dagegen wachen, wenn wir nicht die Warnung von Jesus ernst nehmen, uns letztlich auch vor Gott und auch vor Menschen nichts als Verachtung einholen. Und wir kommen deswegen zu unserem zweiten Punkt, wir haben den Punkt der Gefahr angeschaut. Und wir kommen jetzt zum Punkt der Glaube in unseren stillen Pflichten. Der Glaube in unseren stillen Pflichten. Und ich möchte zuerst eure Aufmerksamkeit auf eine Formulierung in diesem Text richten, die sich durch den ganzen Text durchzieht. Und zwar zu Beginn von Vers 1, da lesen wir: Wenn du nun. Und dann Vers 3, wenn du aber Almosen gibst. Wenn ihr betet, Vers 5. Wenn ihr aber fastet, Vers 16. Und vielleicht sagst du, wieso ist das so wichtig? Jesus leitet ja hier eigentlich nur ein, was er gleich sagen wird, und das stimmt. Aber ich bin überzeugt, dass wir hier ein Beispiel davon haben, dass das, wovon Jesus ausgeht, oft genauso wichtig sein kann, wie das, was er dann explizit vermittelt. Also Jesus, wir sehen manchmal nur einen kleinen Nebensatz, wovon Jesus eigentlich ausgeht. Und wir sehen in diesem kleinen Nebensatz, wenn du nun, oder in diesen paar Wörtern, nun, was vermittelt Jesus uns hier implizit, wenn er sagt, wenn du nun Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest? Er sagt, dass diese Dinge wesentliche, beständige und regelmäßige Bestandteile eines Lebens seiner Jünger sein werden, nicht wahr? Zu wem redet hier Jesus? Er redet ja zwar über die Heuchler, aber er redet zu seinen Jüngern. Matthäus 5, 1 bis 2. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Und er spricht jetzt drei grundlegende Aspekte jüdischer Frömmigkeit an: Almosen, Gebet und Fasten. Und er bestätigt sie. Er redet in Kapitel 6 von eurer Gerechtigkeit. Und dieses Wort, die Kaiosyne, im Griechischen, so argumentieren einige Ausleger, ist hier am besten eigentlich mit Frömmigkeit übersetzt. Also als ein Sammelbegriff für die Praxis eines wahren Jüngers. Und nachdem er dieses Wort benutzt, bezieht er sich auf diese drei Aspekte. Und Jesus verneint sie nicht, er greift sie auf, er greift das Gebet zum Beispiel auf, korrigiert zwar eine falsche Haltung in diesen Pflichten, aber nicht die Pflichten selbst. Also es geht ihm um die Art des Almosengeben, des Gebets und des Fastens, und erklärt dann, wie eine durch Glauben motivierte Ausübung sein muss. Also, und das sollte uns nicht überraschen. Jesus hat doch gesagt, also Jesus hat hier nicht gesagt, das Königreich ist da und jetzt braucht ihr diese Dinge nicht mehr zu tun. Jesus hat nämlich schon in Kapitel 5 gesagt, und wir haben da einige Zeit verbracht dabei, 17 bis 19, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und in Vers 19 sehen wir, dass das Auflösen im Kontrast gesetzt wird mit Tun und Lehren. Das heißt, Jesus erwartet, dass das Gesetz getan und gelehrt werden soll. Und auch diese drei Punkte, das Almosengeben, das Gebet und das Fasten, sind tief im Alten Testament verankert. Und die bilden auch das Rückgrat unseres persönlichen Glaubenlebens. Sie bilden unser Rückgrat. Nun schauen wir uns einzeln kurz diese drei Aspekte an. Die Almosen, ich habe da schon letztes Mal kurz gesagt, es ist die Pflicht, den Bedürftigen zu helfen. ist auch mit dem Zehnten verbunden im Alten Testament, also eine Form in Form von Geld oder Gütern oder praktische Hilfe. 5. Mose 15 sagt, dass es eine Pflicht ist, also dass wenn wir keine Almosen geben, wir sündigen. Also wenn wir unseren Bruder sehen, der Leid trägt und unser Herz verschließen vor ihm, dann sündigen wir vor Gott. Und auch Jesus hat diese Pflicht schon klar formuliert in 5, Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Im Galater 2, Vers 10, da beschreibt Paulus seinen Auftrag, den er von den übrigen Aposteln bekommt, nämlich unter den Heiden zu arbeiten und den Armen zu gedenken. Und er sagt, ja, das ist genau das, wofür ich eifrig bedacht bin. Oder zu dem Punkt Gebet. Wir sehen das Gebet im Alten Testament ein wichtiger Bestandteil der alttestamentlichen Geschichte ist. Also immer wieder ist das Alte Testament ein Dialog zwischen Menschen und Gott, und ein Mensch betet zu Gott und Gott antwortet. Wir sehen, die Gläubigen im Alten Testament beten in ihrer Not, in Freude. Wir sehen, sie beten bei der Einweihung des Tempels oder wenn sie von ihren Feinden bedrängt werden. Und wir sehen eigentlich fast noch verstärkt im Neuen Testament immer wieder die Zentralität des Gebets für den Christen. In den Briefen immer wieder ausformulierte Gebete, zum Beispiel im Epheser oder Philipper oder Kolosserbrief. Und ich habe ja vorher gesagt, dass diese drei Dinge Teile des Rückgrats unseres persönlichen Glaubenlebens sind. Und ich glaube auch, dass das Fasten ein Teil unseres Rückgrats, unseres persönlichen Glaubenlebens sein soll. Und ich bin mir bewusst, dass Fasten ein etwas schwierigeres Thema ist als Gebet und Almosen. Es ist schwierig, weil es im Alten Testament nur eine festgeschriebene Zeit des Fastens gab. Also Gott hat nie gesagt im Alten Testament, ihr sündigt, wenn ihr nicht fastet. Das war beim Versöhnungstag. Und wir wissen, der Tag der Versöhnung, der ist in Christus erfüllt. Und auch finden wir in den Briefen im Neuen Testament keine explizite Anleitung, wie oft oder wie genau wir fasten sollen. Wir finden auch keinen Befehl, dass wir fasten sollen, zum Beispiel in den Paulusbriefen, im Gegensatz zum Gebet. Und viele Theologen sagen deswegen, dass Fasten nicht mehr für den Christen gedacht ist, nicht mehr für den neuen Bund. Und sie argumentieren dann, dass Fasten im Alten Testament oft eben ein Ausdruck großen Leidens war, in dem die Menschen durch ihr Fasten auf das Eingreifen Gottes warteten. Und sie sagen, jetzt hat ja Gott in Christus eingegriffen. Er hat sein Königreich gebracht. Und jetzt hat Fasten keinen Platz mehr in unserem Leben. Und das Thema ist schwierig, weil es eben diese Argumente gibt, dass Fasten nicht für uns heute sei. Und trotzdem geht aber Jesus hier davon aus, dass seine Jünger fasten werden. Er sagt, wenn ihr fastet, wie bringen wir das zusammen? Das Thema des Fastens ist auch ein gefährliches Thema. Es ist nicht nur ein schwieriges, sondern auch ein gefährliches Thema. Wir finden nämlich im Neuen Testament immer wieder Warnungen vor falschem Fasten. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Thema gründlicher ein anderes Mal auseinandersetzen, wenn wir dann in Matthäus 9 wieder zu diesem Thema kommen. In Matthäus 9, da wird Jesus gefragt, weshalb seine Jünger nicht fasten. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Textstelle, die uns erklärt, wie Fasten für uns Christen im Neuen Testament eben aussieht. Aber ich will es hier nur in Kürze begründen, weshalb ich sage, dass Fasten auch für uns Christen ein Teil unseres Rückgrats, unseres Glaubenslebens sein muss. Indem ich einfach einige kurze Argumente gebe. Matthäus sagt nämlich, und wir werden das noch deutlicher sehen in Matthäus 9, dass er, wenn er nicht mehr unter ihnen ist, also dass, wenn Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist, sie dann fasten werden, seine Jünger. Sagt er dort klar. Und obwohl in den neutestamentlichen Briefen nicht explizit angeleitet wird, wie wir fasten werden, war Fasten dennoch ein Teil des Glaubenslebens von Paulus. Das wissen wir aus Stellen wie 2. Korinther 11, Vers 27. Da sagt er, dass er oft in Fasten war. Und zudem sehen wir in Apostelgeschichte, dass die frühe Gemeinde fastete. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3, 14, 23. Und das dahinterliegende Prinzip des Fastens wird immer wieder in der Bibel deutlich. Was liegt eigentlich, was ist der Kern vom Fasten? Dass auf Gottes gute Gaben, zum Beispiel das Essen, und wir können es anwenden auch auf die Unterhaltung vielleicht, auf unseren Kaffee, auf das, was wir so schätzen am Tag. Also das dahinterliegende Prinzip ist, dass auf Gottes gute Gaben verzichtet wird, weil der Gläubige einen stärkeren Hunger hatte oder nähren wollte, nämlich den Hunger nach Gott selbst. Also wo der Gläubige für eine Zeit die Gabe, die er sonst gern und dankbar von Gott empfängt, aufgibt, um sich nach dem Geber selbst auszusprechen, wie dieses entwöhnte Kind in dem Psalm, was wir gelesen haben. Der Gläubige sagt, ich brauche die Milch nicht, ich bin zufrieden bei meiner Mutter, bei meinem Vater im Himmel. Wir sehen das Prinzip bei der Geschichte von Abraham, der Isaak seinen geliebten Sohn opfern sollte. Und wir sehen das Prinzip bei Jesus, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, was wir auch heute Morgen gelesen haben. Wir sehen den Verzicht, eigentlich eine Art des Fastens beim Volk Israel in der Wüste. Oder bei den Psalmisten, zum Beispiel bei Asaf im Psalm 73. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Oder bei David im Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Und das sagt er in dem Ort, in der Wüste schreibt er diesen Psalm, wo es eben kein Wasser gibt. Er sagt, nicht nach Wasser dürstet mir, sondern nach Gott. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass diese drei Pflichten normale Bestandteile des Lebens als Jünger Jesu sein werden. Und Jesus wählt hier gerade das Almosengeben, gerade Gebet und Fasten, weil sie eben in vielerlei Hinsicht unser Rückgrat sind. Wir haben jetzt einige Zeit verwendet, um diesen Punkt zu sehen, weil ich glaube, der ist so wichtig und es ist so wichtig, das klar zu sehen. Und ich hoffe, wir werden das noch klarer sehen hinsichtlich dem Fasten in Matthäus 9, weil das uns vor einer Überreaktion bewahrt, die in unserer evangelikalen Kultur schnell passieren kann. Also jede Zeit in der Geschichte der Kirche, der Gemeinde, hatte so ihre besonderen Gefahren und auch ihre besonderen Schlagseiten. Zu der Zeit Jesu war die besondere Gefahr, in den Pflichten eben besonders eifrig zu sein, sie aber mit den falschen Motiven zu tun. Und wir sehen immer wieder diese Gefahr auch in der Kirchengeschichte. Wir sehen im ersten Jahrhundert nach Christus, dass da eine besondere Gefahr offenbar da war, das Äußerliche zu sehr zu betonen. Wir sehen wir dort immer wieder Christen, die ansonsten sehr gute Dinge schreiben, blind waren für diese Gefahr und ihr Heil teilweise irgendwie in Ritualen begonnen haben zu suchen. Und es gibt aber auch immer wieder Zeiten, und die heutige Zeit ist so eine, wo sehr stark betont wird, dass unsere Gefühle und Motive stimmen müssen. Es wird uns gesagt, was wir letztlich machen, ist nicht so wichtig. Man sagt uns, wichtig ist, wie es mit unserem Herzen aussieht. Und wir haben deswegen eine gewisse Gefahr, nicht mehr zu sehen, dass das Geben von Almosen, das regelmäßiges Gebet und Zeiten des Fastens zum Glaubensleben dazugehört. Und in der Tat ist es so, dass ein tragisches Fehlen der Erkenntnis Gottes und des Hungers nach Gott in unserer Kultur, des Hungers nach Gottes Wort, mit einem Rückgang persönlicher Gemeinschaft mit Gott einhergeht. Einem Rückgang des Gebets und der Gepflogenheit des Fastens. Und vielleicht hast du einen Hunger in dir, dass du sagst, ja, ich sehe diesen Rückgang in meinem Leben. Und wir werden heute nicht weitergekommen aus diesem Punkt und ich werde den Rest auf nächstes Mal verschieben, aber wir wollen das zusammen anschauen. Es ist so wichtig, dass wir das nicht verpassen. Vielleicht hast du einen Hunger nach dieser Echtheit vor Gott, dieser Zuversicht vor Gott. Und wir sehen allzu schnell die Eigenschaften des durchschnittlichen Christen von heute, auch bei uns, dass wir vielleicht sehr viel theologisches Wissen haben, aber eine gewisse Leere, wenn es darum geht, Gott zu kennen. Eine gewisse Albernheit und irgendwie Leichtsinnigkeit, die auch unsere religiösen Pflichten durchzieht. Der Mensch, der leichtfertig mit geistigen Dingen umgeht und nicht wirklich geprägt ist von der Realität Gottes und von der Herrlichkeit des Himmels und von den Schrecken der Strafe Gottes in der Hölle. Wir haben heute keine Hesekiels mehr. Und die Daniels sind selten geworden und die Johannes der Täufer. Und weshalb ist es so? Weil ihre Art zu beten und ihre Art des Fastens selten geworden sind. Und ich möchte dich direkt ansprechen. Vielleicht merkst du im Laufe dieser Predigt und hast gemerkt, zum Beispiel, ich war mir gar nicht bewusst, dass zum Beispiel das Fasten in Gottes Augen etwas Wichtiges ist. Oder du siehst und du bist dir bewusst, dass die 10 Minuten, die du gerade so für das persönliche Gebet täglich aufbringst, nicht einmal reichen dafür, dass du wirklich ins Gebet kommst, dass du die störenden Gedanken, die anfangs ja oft unser Gebet so behindern, dass du die überhaupt hinter dir lässt und du merkst, du kommst gar nicht dazu, dass du, wie Paulus sagt, im Geist betest. Und vielleicht hast du einen Hunger, das zu erleben. Vielleicht sind da aber auch Fragen bei dir, wozu fastet man eigentlich? Ich kenne das gar nicht in meinem Leben. Ich kenne diesen Hunger vielleicht für Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit nur sehr wenig oder nur sehr schwach. Und da möchte ich dir heute sagen, es ist wichtig für dich zu sehen, wie Gott wahres Geben, wahres Beten und wahres Fasten beschreibt. Wir werden darauf nächstes Mal eingehen. Aber es ist ebenso wichtig, anzufangen, diese Pflichten in deinem Alltag konkret und messbar einzuplanen und einzubauen. Zum Beispiel, indem du dir vornimmst, und ich mache hier nur ein Beispiel, einmal im Monat eine Mahlzeit auszusetzen und in dieser Zeit Gott zu bitten, dir echtes Fasten beizubringen. Auch wenn du vielleicht nicht genau weißt, wie. Oder dass du dein Gebet dringender machst, oder dass du darum betest, dass dein Gebet dringender wird, mit einer Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit und deswegen fastest vor Gott. Und oft ist es doch so, dass bei uns, dass wir vor lauter Gedanken, ob wir etwas genau richtig machen, die Sache gar nicht machen. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Fehler nicht zu machen. Komm vor Gott mit deiner Unsicherheit. Bitte ihn, auch durch die Punkte, die wir heute schon betrachtet haben, dich auszurichten, dich zu korrigieren darin, wie du gibst und betest und fastest. aber gehe auch mit ihm konkrete Schritte in den Gehorsam, in deinen finanziellen Entscheidungen, in deinen Prioritäten bezüglich Gebet und darin, dass du für den Lohn bereit wirst, auf Gottes Gaben zu bestimmten Zeiten zu verzichten und zu fasten. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, wie können wir etwas für Gott tun? Wie können wir sicher sein, dass wir wirklich für Gott leben? Und ich glaube, diese Antwort beantworten, die Frage beantworten wir heute letztlich nicht komplett anhand von diesem Text. Aber ein Teil haben wir beantwortet. Ein Teil ist einfach, dass wir Gott gehorchen in dem, was er uns sagt. Dass wir sehen, dass Gott uns diese Pflichten gibt, nicht um uns zu quälen, sondern um uns zu beschenken. Und dass wir ihm gehorchen darin. Wir haben ja in der letzten Gebetsstunde oder vorletzten Gebetsstunde konkrete Hilfen angeschaut, wie wir uns neu vornehmen können, Gebetszeiten aufzurichten in unserem Leben und ein Ritual des Gebets letztlich oder ein, nicht, dass das Gebet dann Ritual sein soll, aber eine Gewohnheit aufzurichten, wie Daniel das hatte in der Bibel. Und ich möchte dich bitten und ich möchte dich eindringlich bitten, darüber nachzudenken. Handle aufgrund der Gnade, die dir gegeben wurde. Handle als Kind Gottes in der Freude eines Geretteten. Handle für den Lohn, der Gott dir vorhält. Und handle gehorsam. Ich gebe euch einige Minuten, um darüber nachzudenken und nochmal persönlich vor Gott zu antworten. Und ich werde dann mit Gebet schließen. Vater im Himmel, du weißt, dass diese Predigt genauso mir gilt und diese Worte mir gelten. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht um meinetwillen, sondern um Jesu Willen dein Wort mit deiner Kraft begleitest und in unserem Leben umsetzt. Herr, hilf uns zu sehen, wo wir unsere Pflicht vernachlässigt haben und vor allem, wo wir konkrete Schritte tun müssen. Aber bitte schenk uns auch die Freude darin, wie Jesus seine Bergpredigt anfängt: glückselig sind die geistig Armen. 9-mal glückselig, mach uns, Herr, zu Menschen, die in dir ihre Freude finden und ihre Stärke. Und dass wir wie die sind, wie wir gelesen haben, die mit Schwingen der Adler aufgehen und im Gegensatz zu jungen Männern, die ermatten und nicht ermüden. Herr, wir bitten dich, dass du so an uns handelst und uns auch Weisheit gibst, wie wir unseren Alltag so gestalten können, dass er dir gefällt. Uns auch gute Ideen schenkst, einen hilfreichen Austausch untereinander. Aber dass du vor allem uns überwindest und uns deinen Lohn lieb machst. Amen.